Sicher haben die meisten schon einen Plan, wo sie die nächsten Tage oder Wochen zubringen werden. Aber wir sind Gott dankbar für jede Gelegenheit, die wir haben, unter dem Schall seines Wortes zu sein. Ich glaube, am nötigsten brauchte ich den Urlaub, und er wird mir sicher nicht zuteil werden. Das wird so sein. Ich bin heute 3-mal in die Büroräume gegangen, um das Gleiche zu holen, bin 2-mal zurückgekommen, weil ich vergessen hatte, was ich holen wollte. Dann bin ich zum 3. Mal gegangen. Das zeigt, wie sehr das Gedächtnis leidet und die Jahre, die hinter uns liegen, haben sicher manches von uns gefordert. Ich bin Gott dankbar, dass wir nicht mehr alt werden, sondern dass wir recht bald aus der Zeit in die Ewigkeit hinübergehen, wo wir in der Blüte der Jugend sein werden für immer, ohne jemals am Gedächtnis zu leiden oder sonst irgendwelche Alterserscheinungen zu haben, sondern umgestaltet und verklärt in das Bild unseres geliebten Herrn und Erlösers, ihm gleichgestaltet zu sein wie er. Das ist das größte Vorrecht, das Gott den Menschen hat geben können. Er hat es ihnen angeboten, hat sie zu sich gerufen, sie brauchen nur zu kommen. Und er sagt, alle, die zu mir kommen, die werde ich nicht hinausstoßen, sondern sie annehmen. Und das gilt, solange die Gnadenzeit währt, dass alle, die zum Herrn kommen, Gnade vor seinem Angesicht finden. Hier ist eine Frage abgegeben worden. Es heißt, nur ganz einfach, zweierlei Richtgeist. Matthäus 7, 1 bis 2 und 1. Korinther 2, Vers 15. Und die Frage ist, wie unterscheiden sie sich? In Matthäus 7 wird das natürliche Richten des natürlichen Menschen beschrieben. Hier heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit demselben Maße, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Dieses Richten ist ein Beurteilen oder ein Verurteilen zum größten Teil. Wenn jemand gerichtet wird, braucht er nicht verdammt zu werden, er kann auch freigesprochen werden. Ein Gericht ist im Grunde genommen nur dazu da, um eine Sache zu klären, um Recht zu sprechen. Und wenn wir das richtig auffassen, dann werden wir die Gnade haben, die Dinge auch richtig zu beurteilen. Wenn aber jemand nun willkürlich richtet, überhaupt da, wo es ihm gar nichts angeht und vor anderer Türe fegt, dann ist das alles nicht richtig, sondern hier wird uns gesagt, richtet nicht, damit ihr auch nicht gerichtet werdet. Das ist, mit diesem Richten ist nicht nur eine Rechtsprechung gemeint, die wir eigentlich alle haben sollten. Wir sollten wissen, was Recht ist, und sollten Recht sprechen. Wir sollten ein Empfinden haben für das, was richtig ist vor dem Herrn und auch vor den Menschen. In unserem Gericht sollte keine Verurteilung sein, sondern nur Recht sprechen. Dann, wie hier gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist also das Allerbeste, das man überhaupt nicht richtet. Es ist sogar sehr, sehr schwer zu richten. Wir wissen, wenn eine Verhandlung stattfindet, dann muss man verschiedene Parteien hören. Man muss wissen, weshalb ist das so gewesen, weshalb ist das so. Man muss hören, man muss sich ein Gesamtbild verschaffen wollen oder können über das, was überhaupt beurteilt werden soll. Die Gläubigen haben da, wie ja der Herr Jesus selber sagt, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Reiches Gottes. In diesen Dingen sind die Menschen der Welt klüger. Sie wissen, dass man nichts beurteilen und richten kann, es sei denn, man hat eine Übersicht von dem, worum es geht. Bei den Kindern Gottes ist das sehr oft leider anders. Man richtet und geht davon, als ob man nichts angerichtet hätte. Ja, so ist das. Man richtet zugrunde und geht dann davon, als hätte man nichts angerichtet. Und tut noch so, was wohl die Leute noch wollen? Man hat doch nur Gutes getan. Wem und wie, weiß man nicht. Also dieses Wort hier, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, bedarf keiner Erläuterung und keiner Erklärung und auch keiner Ergänzung. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, und da haben wir uns schon alle am Kragen, mit demselben Gericht, mit dem wir den anderen verurteilen oder richten, das wird uns treffen, so gewiss, wie es hier geschrieben steht. Was nützt uns da noch das Richten, wenn das Urteil, das wir sprechen, uns trifft? Wenn wir uns dessen bewusst wären, was die Konsequenz ist, würden wir es vielleicht sein lassen. Denn wir müssten uns sagen, dass wir uns damit selber verurteilen und dass das, was wir meinten, anderen zufügen zu müssen, kommt über unser eigenes Haupt. Also lassen wir das Wort zu unseren Herzen reden. Richtet nicht, damit ihr auch nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr wieder gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Das ist also der Teil, den wir ganz und gar fallen lassen sollen. Also wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Dann die zweite Frage dazu war 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 15. 1. Korinther 2, Vers 15. Hier steht, der Geistesmensch dagegen beurteilt alles zutreffend, während er selbst von niemand zutreffend beurteilt wird. Man muss dieses Wort im Zusammenhang lesen, um zu wissen, was damit gemeint ist. Wer 1. Korinther 2 liest, wird schon sehen, worum es geht. Paulus schreibt hier in Vers 6, was wir aber vortragen, ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, jedoch nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht die der Machthaber dieser Weltzeit, die dem Untergang verfallen. Nein, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Und dann geht das so weiter. Dann heißt es später, uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart, denn der Geist erforscht alles, selbst die Tiefen der Gottheit. Dann zu Vers 14, der seelische Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geiste Gottes kommt, denn es ist ihm eine Torheit und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und dann kommt der 15. Vers. Der Geistesmensch dagegen beurteilt alles zutreffend, während er selbst von niemand zutreffend beurteilt wird. Es geht also aus dem Zusammenhang ganz klar hervor, worum es geht. Das in Matthäus 7 ist uns allen untersagt, wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. In 1. Korinther 2, Vers 15 werden die Geistlichen angesprochen, die alles in rechter Weise beurteilen können, aber von niemand in rechter Weise beurteilt werden. Möchte Gott uns zu geistgesinnten Menschen machen, die ein Verständnis haben für das, was vom Geiste Gottes gewirkt ist, für die Weisheit, die von oben kommt, die da ist lauter und klar, ohne all die Beimischungen dieser Welt, und dass wir es unterscheiden können, was uns aus Gnaden von Gott gegeben ist. Ihr wisst, im Garten Eden wurde den Menschen klargemacht, oder zumindest der Eva, dass sie klug werden würde, dass sie weise sein wird, wenn sie teilhaben kann an dem, was ihr angeboten wurde, und sie fiel rein, wer will nicht klug sein? Aber hier schreibt Paulus, wir tragen nicht die Weisheit dieser Welt vor, sondern die vom Geist gewirkte verborgene Weisheit Gottes, die niemand von den Machthabern dieser Welt erkannt hat. Darum geht es. Wenn heute jemand kommt und einen Vortrag hält, dann muss man unterscheiden können, aus welcher Quelle er schöpft. Ob er aus der göttlichen Fülle nimmt und es da reicht, damit wir informiert werden über das, was Gott uns sagen und mitteilen möchte, oder ob jemand aus der eigenen Weisheit schöpft und da reicht. Paulus hatte nichts zu bringen, als das, was ihm von Gott geschenkt worden war, zur Auferbauung der Gemeinde Jesu Christi. Und er war sich seiner Verkündigung so gewiss, dass er sagen konnte, wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigten, als das, was ich gepredigt habe, dann kommt der Fluch. Und so sehen wir, dass Gott Männer gebraucht hat, die genau wussten, dass die Dinge nicht von ihnen kommen, sondern aus der göttlichen Offenbarungsquelle kommen, dass sie nur Gefäße waren, die da weitergeleitet haben, was ihnen von Gott aus Gnaden geschenkt wurde. Mir ist das Wort, das für die Predigt am Sonntag vorgelesen worden ist aus dem Kolosserbrief, noch nachträglich groß geworden. Es ist so kostbar, wenn man sieht, in welch einer Weise gerade der Apostel Paulus den Herrn Jesus verherrlicht und von ihm gesprochen und geschrieben hat. Es heißt hier in Kolosser 1 von Vers 15, er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm, die Luther-Übersetzung sagt hier, denn durch ihn ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Damit sagt Paulus, dass der Herr Jesus Christus, er, der sein Blut gelassen hat zur Vergebung unserer Sünden, dass er es im Grunde genommen ist, durch den alles geschaffen wurde, was im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. ob Throne, Herrschaften, was immer existiert, was immer existiert. Er hat's geschaffen. Für uns, die wir glauben, was das Wort Gottes lehrt, ist das kostbar. Denn wir müssen die rechte Einstellung zu dem Herrn Jesus haben, um in die rechte Gemeinschaft und in ein rechtes Verhältnis mit ihm zu kommen. Wenn irgendjemand, und davon gibt's ja sehr viele, sie erkennen ihn gar nicht. Ihnen kann er nichts bedeuten. Ihr Glaube ist keine Gotteskraft, denn der Glaube braucht einen Ort, in dem er verankert sein kann. Wenn aber für uns der Herr Jesus, der ist, von dem hier Paulus schreibt, denn durch ihn ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare, das hebt uns im Glauben empor. Das stärkt uns im Glauben, dass wir wissen, wir haben es mit dem Herrn der Herrlichkeit zu tun, durch dessen Allmachtswort alle Dinge ins Dasein gerufen worden sind. Und Paulus schreibt an die Hebräer, er trägt das Weltall durch sein Allmachtswort und hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, zu Rechten der Majestät Gottes gesetzt. Er trägt das Weltall, das er geschaffen, das Universum, das er ins Dasein gerufen hat, das trägt er selber durch sein Allmachtswort. Er trägt auch uns. Und wenn wir ihn als den erkennen, ich habe dafür sicher noch eine Schriftstelle, es heißt wohl gleich im Hebräerbrief, im ersten Kapitel, da spricht ja der Apostel wieder von dem Sohne Gottes und sagt dann, im 10. Vers. Und ferner, du hast im Anfang, Herr, die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. So haben die Apostel den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, gesehen, erkannt und verkündigt. Du hast im Anfang, Herr, die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Dasselbe haben wir im Kolosser 1 gelesen. Durch ihn ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist und überhaupt das Sichtbare und das Unsichtbare. Und hier bringt der Apostel es noch einmal zum Ausdruck. Du hast im Anfang, Herr, die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Wenn wir den Herrn Jesus als den Mann der Schmerzen, als den sehen, der als Lamm Gottes unsere Sünde trägt, dann beugt es uns mit ihm, so dass wir innerlich ergriffen werden, Buße tun und zu ihm kommen. Aber er ist ja nicht nur geschlagen und gemartert worden, nicht nur verspottet und verhöhnt, nicht nur gekreuzigt und begraben worden. Er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Und mit diesem Augenblick wendet sich das ganze Bild. Wenn wir nur von dem Leiden und Sterben sprechen könnten, dann hätten wir nie sagen können, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dann wäre etwas ausgeblieben. Aber gerade durch die Auferstehung Jesu Christi ist das Werk Gottes gekrönt und gesegnet worden für alle, die Anteil daran haben. Wie oft haben wir es gehört? Wir können zu den Gräbern der größten Männer dieser Welt gehen, die gelebt haben in den Jahrtausenden. Sie sind gestorben, auch wenn ihre Ideen weiterleben. Aber ihr Grab ist nicht leer. Es gibt nur einen, der auferstanden ist, Und das ist der, den der Tod nicht halten konnte. Der gesagt hat, Tod, ich will dir eine Pestilenz sein. Das sagt er schon durch den Propheten im Alten Testament. Und Paulus drückt es aus, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir begreifen, dass derselbe, der uns erlöst hat, im Anfang Himmel und Erde geschaffen, durch sein Allmachtswort, dass er nur Mensch wurde um der Menschen willen, dass er in unser Fleisch kam, um die Sünde und die Verurteilung auf sich zu nehmen, damit wir erlöst und befreit werden und zu Söhnen und Töchtern Gottes werden können. Aber dann, nachdem er auferstanden war, sprach er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was er geschaffen hat, darüber verfügt er. Ihr wisst ja, dass durch den Aufstand Luzifers im Himmel ist ja manches verloren gegangen, auch von dort aus. Es haben sich ja Engel mit ihm beteiligt und sind von Gott abgefallen und ausgestoßen worden. Und hier heißt es, mögen es Throne oder Herrschaften oder irgendwelche Mächte sein, er bestimmt über sie alle. Nichts geschieht im gesamten Universum. Und das dürft ihr mir glauben, wenn auch uns manchmal unsere Aufmerksamkeit und die Aufgaben, die uns anvertraut sind, aus den Händen rutschen mögen, als Menschen, dem Herrn der Herrlichkeit wird nichts aus den Händen rutschen. Da braucht sich niemand Sorge zu machen. Da gehen alle Dinge ordnungsgemäß zu. Und selbst der Teufel kann nichts, es wäre ein Hund an der Kette. Er kann gar nichts machen. Der Herr gebietet über alles. Ja, das erste und das letzte Wort. Mögen es Throne oder Herrschaften sein, was immer, oder irgendwelche Mächte. Christus ist das Haupt. Im Propheten Jesaja, Kapitel 37, Vers 16. Jesaja 37, Vers 16. Herr der Heerscharen, Gott Israels, der du über den Cheruben thronst, du allein bist Gott über alle Reiche der Erde. Du bist es, der Himmel und Erde geschaffen hat. Für diejenigen, die das Geheimnis der Gottheit noch nicht erfasst haben und vielleicht Schwierigkeiten sehen, hier wird der, der Himmel und Erde geschaffen hat, als Herr der Heerscharen, als Gott Israels bezeichnet, der über den Cheruben thront. Du allein bist Gott über alle Reiche der Erde. Du bist es, der Himmel und Erde geschaffen hat. Im Neuen Testament haben wir gelesen, Herr, du bist es, der im Anfang die Erde gemacht und den Himmel ausgespannt hat. Hier lesen wir, dass der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, der über den Cheruben thront, es ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Die Sache ist sehr einfach. Es gibt nur einen Schöpfer. Es gibt nur einen Herrn. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Sohn Gottes. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Alle Dinge existieren absolut nur in der Einzahl. Nur. Und wenn wir das fassen können, dass all diese verschiedenen Bezeichnungen immer wieder denselben treffen, der von verschiedenen Seiten beleuchtet wird, als Herr der Heerscharen. Wenn die Heerscharen ohne Herrn wären, was wäre dann mit ihnen? Auch sie brauchen den Herrn. All die Heerscharen, die dort in der Herrlichkeit sind, sie brauchen einen, der über ihnen ist, zu dem sie aufschauen können. Und hier wird er als der Herr der Heerscharen bezeichnet. Wir brauchen einen Herrn, dem wir unterordnet sind, dessen Dienst wir ausführen. Der Herr ist immer das Gegenteil von einem Knecht. Der Herr befiehlt und der Knecht führt aus. Wie oft hat Bruder Branham gesagt, seid ihr bereit, Jesus Christus nicht nur als Erlöser, sondern als Herr in eurem Leben aufzunehmen. Als den Herrn, der das Sagen, das Bestimmen, als den, der den Vorzug hat. Wir kommen hier noch zum Kolosser zurück. Es heißt, ich lese den 16. Vers noch einmal und dann 17. Denn durch ihn ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Nichts kann ohne ihn atmen oder existieren. Alles hat in ihm seinen Bestand. Von ihm geht alles aus. Alles Leben, alle Kraft, alles überhaupt, was existiert, alles geht von ihm aus. Und besonders für uns als Gläubige, wenn schon das ganze Universum mit allem, was darin ist, in ihm seinen Bestand hat. Das bedeutet, ohne ihn kann es nicht bestehen. Es hat in ihm seinen Bestand. Wo bestehen wir? Bestehen wir nicht nur, wenn wir in ihm sind? Unser Bestehen ist allein in Jesus Christus, unserem Herrn. Und ihr werdet sehen, je mehr es uns durch den Geist Gottes aufgeschlossen wird, dass wir dem Herrn den Vorzug und den Vorrang, wie es hier weitergeschrieben steht, einräumen, umso mehr wird er sich unter uns offenbaren können. Es heißt hier, ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, er, der in allen Beziehungen den Vorrang hat. Hier übersetzt haben sollte, vielleicht schon die menschlichen Schwächen mit einbegriffen. Er, der in allen Beziehungen den Vorrang haben sollte. Was das alles in sich einschließt, können wir in diesen Augenblicken vielleicht gar nicht fassen. In jeder Beziehung den Vorrang, den Vorzug, den ersten Platz. Dass man sich nach seinem Worte richtet, dass es uns etwas gilt, was immer er sagt. Dass er als Haupt der Gemeinde, ihr wisst ja, was ist, wenn jemand kein Haupt hat, das ist ein Mensch, der nicht existieren kann. Wir sehen, als Johannes der Täufer enthauptet wurde, war sein Ende. Und es sei denn, dass die Gemeinde Jesus Christus als das Haupt erkennt, in ihm den völligen Bestand hat, ihm den ersten Platz einräumt und in jeder Beziehung den Vorrang gibt. Als Menschen sind wir so geartet, dass wir gern den eigenen Vorteil, ja, lieber in der Tasche sehen, in der eigenen als in des anderen. Wir als Menschen sind so geartet, vielleicht nicht alle, aber die Mehrzahl. Aber im Geistlichen sollen wir dahin kommen, dass der Herr in jeder Beziehung den Vorrang hat. Dass man sich tatsächlich fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dass man bereit ist, den Willen des Herrn zu tun. Manche haben in der Bibel gefragt, auch der eine, der reiche Mann. Er sagte, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu empfangen? Er hätte besser getan, überhaupt nicht zu fragen. Er war nicht bereit, dem Wort des Herrn und dem Herrn selber den ersten Platz einzuräumen. Er bedachte bei sich selber, dass er viele Güter hatte. Dann hätte er nicht fragen sollen, denn die Güter bleiben ja alle zurück. als der Herr sprach, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen, dann war es aus. Er hat nicht begriffen, wer zu ihm gesprochen hat. Er war nicht bereit, ihm den ersten Platz einzuräumen. Und später, Bruder Branham führt die Geschichte eigentlich so weiter aus, dass es derselbe reiche Mann ist, der später in der Hölle seine Augen auftut und sagt, sende Lazarus, denn ich habe noch 4 Brüder, dass sie ihm Bescheid sagen, ihnen Bescheid sagen, dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Ein Mensch, der eine Begegnung mit Jesus hatte, dem der Herr sagte, was er tun muss, um das ewige Leben zu haben. Er wusste, woran sein Herz hängt. Er wusste, wovon er befreit werden muss. Und das hat er ihm gesagt. Und er hat es nicht begriffen, nicht erkannt. Er ist traurig davon gezogen. Und es heißt wohl doch in der Schrift, der Herr sah ihn an. Irgendwie liebte er ihn. Er sah, dass dieser junge Mann an all diesem Irdischen hängt. Und mit dem Moment, wo er davon gelöst ist, ist er frei, dem Herrn zu folgen und ihm zu dienen. Manchmal haben wir auch darin nicht die richtige Einstellung. Wir meinen immer, je mehr wir haben, umso besser ist's. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nur eins. Wenn wir von allem gelöst sind und alles auf den Altar Gottes gelegt haben, dann wird Gott den ersten Platz in unserem Leben bekommen. Und das ist nicht immer so einfach. Das ist nicht immer einfach. Manchmal glauben wir an die nahe Wiederkunft des Herrn. Und auf der anderen Seite plagen und planen wir, wie das Geld Zinsen oder sonst was bringen soll. Damit das Jahr alles noch stimmt. Oft meine ich, dass wir die Dinge nicht ganz miteinander verbinden können. In dieser Zeit der Ungewissheit sollten wir gelöst sein von allem. Und ich habe euch meine zweite Bekehrungsgeschichte erzählt. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt darauf kommen. Wir wollten überhaupt nicht davon sprechen. Aber vielleicht ist es Not. Ich wäre der letzte Mensch, der nicht den Mut haben wollte, die Wahrheit zu sagen, wenn der Geist Gottes es so will. Was nützt uns alles, seid einmal ganz ehrlich, wenn wir am Ende unseres Lebens irgendwo festgebunden waren und hingen an Dingen, die uns vom Reiche Gottes abgeschnitten haben? Was hat uns dann alles genützt? Wir sagen euch, oh ja, sicher, wir müssen alles sorgen, das Leben geht weiter. Sicher geht das Leben weiter, auch ohne Sorgen. Das Leben geht doch weiter, oder nicht? Meint ihr, wenn wir uns nicht sorgen für die Zukunft, dann geht das Leben nicht weiter? Das geht immer weiter. Und die Sorgen, wenn die Zukunft kommt, kommen auch die Sorgen von selber. Und dann ist immer noch Zeit, dass man sich dann den Kopf darüber zerbricht. Der Herr will völlig befreien. Er will losmachen. Er will Menschen haben, die an nichts mehr hängen. Ich denke da an den Zachäus. Der hat's erfasst. Er sagte, Herr, wo ich betrogen habe, da will ich vielfältig wiedergeben. Das war eine Sache, dem Hause war Heil widerfahren. Das hatte der Herr gesagt. Und man merkt es, wenn einem Hause Heil widerfährt, am Geldbeutel am allerschnellsten. Denn der Zachäus, war das der Zachäus? Ja, nicht? Der hat gesagt, ja, sicher. Der hätte bei sich denken können, Mensch, Herr, ich habe hier genug eingesackt beim Zoll und so weiter. Hab die Leute gesagt, gib mal schön hier Geld. Und ich habe es eingesteckt. Aber er wusste sofort, was er seinem Herrn schuldig ist. Er sagt, wo ich betrogen habe, da will ich's vielfältig zurückgeben. Er wusste ganz genau, los von allem, dem Herrn zu dienen und ihm nachzufolgen. Das sind die Menschen, die haben dann überhaupt keine Sorgen mehr. Sie sind frei, dem Herrn zu dienen und ihm zu folgen, zu gehen, wohin er geht. Und er ist es, durch den alles geschaffen ist. Ferne ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Er, der in allen Beziehungen den Vorrang haben sollte. Möchte es dem Herrn gelingen, in meinem Leben, in unser aller Leben, dieses aus Gnaden zu verwirklichen. Dass wir nicht daran vorbeigehen, sondern doch stille werden und sagen, Herr, wie steht's um mein Leben? Sind diese Dinge so, wie sie hier beschrieben werden, in meinem Leben oder nicht? Dass Christus das Haupt ist, wissen wir, aber er ist das Haupt seines Leibes. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Nicht einer Gemeinde, nicht eines Leibes, seines Leibes, seiner Gemeinde. Und dann ist doch die zweite Frage, Herr, sind wir Glieder deines Leibes? Sind wir hineingetauft durch den Heiligen Geist? Haben wir alles andere beiseite schieben können? Sind wir losgerissen worden von allem? Und dass der Geist Gottes uns hineinfügen konnte in den Leib des Herrn, in die Gemeinde des lebendigen Gottes, in der Christus das Haupt ist, in der Christus der Mittelpunkt ist, in der er auf und ab wandelt, um reden und wirken zu können. Das ist hier die Frage, die ich und wir alle uns stellen können. Wir denken an den letzten Mittwochabend hier mit Dankbarkeit zurück. Und Gott will uns sicher wieder einen Schritt weiterführen. Dass nicht nur eine Segnung uns beglückt, sondern dass der Herr in uns Gestalt gewinnt, dass er das Haupt wird, dass er in allen Dingen den Vorrang bekommt. Und der gehört ihm, denn wir wissen, wer er ist. Er hat am Anfang die Erde geschaffen und die Himmel sind seine Hände Werk. Dann hat er die Gemeinde erlöst, um eine Stätte auf Erden zu haben, in der er sich weiter offenbaren kann. Ist das nicht gewaltig gewesen, was Bruder Branham in der Predigt sagte? Die ganze Fülle Gottes geoffenbart in Christus. Und die ganze Fülle Gottes in Christus war hineingegossen zu Pfingsten in die Gemeinde. Derselbe Gott, der in Christus auf Erden wandelte, die Verlorenen rettete, den Sünder gnädig war, die Kranken heilte, die Besessenen befreite, der wohlgetan hat, derselbe Gott wohnt inmitten seines Volkes, in seiner Gemeinde, um dieselben Dinge durch seinen Leib zu tun, welches ist die Gemeinde. So wie damals der natürliche Leib des Herrn hier auf Erden ein Tempel Gottes war, so sind wir jetzt der Tempel Gottes. Und der Herr selber will darin wohnen und will seine Liebe, seine Gnade, seine Kraft, alles, was er zum Ausdruck bringen möchte, das will er durch die Gemeinde tun. Dass es mir und uns allen schnell gelingen möchte, dem Herrn diesen Platz einzuräumen. Und dass wir sagen könnten, oh Gott, hilf uns am Ende der Tage. Hilf uns, in die Stellung vor deinem Angesicht zu kommen, in der dein Wohlgefallen auf uns ruhen und dein Segen über uns kommen und deine Kraft durch uns offenbar werden kann. Worte haben wir genug gehört. Wir möchten, dass der Herr seine Macht und Herrlichkeit an uns und durch uns offenbart. Ob zur Rettung, ob zur Heilung, ob zum Segen, wie immer auch. Petrus sagte damals, schaut uns nicht an, als hätten wir hier etwas getan, sondern das sei euch kundgetan. Dieser Mann ist gesund durch die Kraft des Namens Jesu Christi. Darum geht es. Nicht als ob von uns aus etwas geschieht, aber durch die Kraft des Namens Jesu soll es geschehen. Der Herr segne uns, er helfe uns, erfülle uns mit dem Heiligen Geist in einer solchen Weise, dass die Kraft Gottes zum Durchbruch gelangt und dass sie wirksam werden kann aus Gnade. Er, durch dessen Allmachtswort alles geschaffen ist. Er hat sein Wort in dieser Zeit zurückerstattet, hat es geoffenbart und bestätigt, um ein Volk herauszurufen, um es sich unterzuordnen, alles in den richtigen Stand zu bringen, um dann endlich noch einmal seine Macht und Herrlichkeit kundtun zu können. Wollen wir ihm den ersten Platz geben und den Vorrang in jeder Beziehung. Das ist zumindest unser Wunsch, unser Gebet, unser Verlangen sein möchte, Herr, deinen Willen zu tun. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht. Du kennst jeden Einzelnen. Du weißt, was in uns vorgeht. Du weißt, dass wir dir dienen möchten. Wir möchten dir den ersten Platz geben, den Vorrang in jeder Beziehung. Hilf uns dabei. Zeige uns, wie wir es tun können. Sei uns gnädig, um deines Namens willen. Wir haben dich als den erkannt, der alles ins Dasein gesprochen hat, der die Erde geschaffen und den Himmel ausgebreitet. Wir haben dich als den erkannt, der für uns gestorben, der uns mit Gott versöhnt hat, als den, der auferstanden ist, der sich in dieser Zeit geoffenbart hat, als der Menschensohn und mitten unter seinem Volk gewandelt und sein Wort ausspricht, um alles zu ordnen und in den rechten Stand zu bringen. Auch das gehört dazu, o Herr, dass du das Haupt wirst, der Mittelpunkt, den Vorrang hast. Das gehört zur göttlichen Ordnung in deiner Gemeinde. Herr, mein Gott, lass es uns gelingen, um deines Namens willen, um deines Wortes willen, um deines Geistes willen. Wirke in mächtiger Weise. Wir preisen dich und wir danken dir. Wir beten dich an. Halleluja. Amen.